Datenschutz ist ja schon öfters vorgekommen und insbesondere ist es heute natürlich eine Herausforderung, wie schon mehrfach erwähnt, nachdem auch ein Entwurf von der Kommission auf den Tisch gelegt wurde heute, welche Regelungen sich die Kommission vorstellen würde, um Datenschutz ein wenig zu verschärfen. Dazu als Hintergrund vielleicht, die Kommissarin Reding hat heute gesagt, dass wie die Datenschutzrichtlinie, die derzeit geltende, erlassen wurde vor gut 17 Jahren, waren nur 1% der Europäer im Internet. Da sehen Sie, wie weit sozusagen diese Regelung der Richtlinie, die derzeit noch den Rahmen für die datenschutzrechtlichen Regelungen auch in Europa und in Österreich auch vorgibt, wie veraltet unter Anführungszeichen diese Regelungen sind. Welche Punkte möchte ich durchgehen? Zunächst Grundbegriffe des Datenschutzrechts, damit wir die Terminologie einmal grundsätzlich haben und die Strukturen und die Rahmenbedingungen des Datenschutzgesetzes für die Verwendung von Daten und dann datenschutzkonforme Ausgestaltung des Cloud Computings. Zunächst, was sind die grundlegenden Anliegen und die Reichweite des Datenschutzrechts? Das Grundanliegen ist zunächst einmal die Verhinderung des unkontrollierten Sammelns von Daten und des Verwertens von Informationen. Das ist auch auf österreichischer Verfassungsrechtsebene sogar ein Grundrecht, ist jetzt auch in der Europäischen Grundrechtscharta verankert, wird also als ein wesentliches Grundrecht der Personen angesehen. Wobei, worum geht es? Es geht um personenbezogene Daten, also für Österreich gesprochen, nach heutiger Rechtslage, Informationen über natürliche und juristische Personen. Also auch die juristischen Personen sind in Österreich gedeckt. Nach der Richtlinie, derzeit gültig, ist es jedem Mitgliedstaat freigestellt. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten schützen nur natürliche Personen. Und wenn ich jetzt schon vorgreife auf den Entwurf, den die Kommissarin heute präsentiert hat, dort ist eine neue Verordnung vorgesehen, die das Datenschutzrecht unmittelbar gültig für alle Mitgliedsländer vereinheitlichen soll. Und dort sind nur mehr die natürlichen Personen geschützt. Das heißt, das wird schon mal für die österreichische Rechtslandschaft eine starke Änderung mit sich bringen, weil derzeit wir die Besonderheit haben, dass wir auch die juristischen Personen als Betroffene im datenschutzrechtlichen Sinn anerkennen. Wann kommt das österreichische Datenschutzgesetz zur Anwendung? Grundsätzlich, wenn der Auftraggeber in Österreich seinen Sitz hat. Also um das Ganze jetzt mal sehr schnell, auch im Hinblick auf die Zeit, kurz zu skizzieren. Und ich glaube, Sie können ja auch die Unterlagen dann noch näher nachlesen. Wie gesagt, derzeit gilt die Richtlinie. Die Datenschutzrichtlinie aus 1995 sollte grundsätzlich dafür sorgen, dass in allen Mitgliedstaaten analoge, ähnliche, vergleichbare Regelungen gelten. Die Praxis hat gezeigt, dass die Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Regelungsmechanismen anwenden. Man sieht das zum Beispiel daran, wenn man hernimmt ein Beispiel Street View. Google Street View als Service wurde in manchen Ländern problemlos genehmigt, in manchen Ländern nicht. Da hätte man annehmen können, dass so ein Service in allen Ländern gleichmäßig beurteilt wird. Was sind derzeit die Sanktionen und vielleicht ein kleiner Ausblick, wenn der Entwurf der Kommission, so wie er derzeit steht, durchgeht? In Österreich sind die Sanktionen beim Datenschutzrecht primär Verwaltungsstrafen, die bis zu 20.000 Euro gehen können für Verstöße. Was dazu kommt, sind Schadenersatzansprüche möglicherweise gegenüber Geschädigten. Und dann natürlich noch der PR-Schaden, unter Anführungszeichen, der sich ergeben kann, wenn man als Unternehmen aufgrund von Datenschutzverletzungen in den Medien ist. Was wird in Zukunft sein? Also nach den Ausführungen von Kommissarin Reding heute, sollen Strafen durch die nationalen Datenschutzbehörden verhängt werden können in Zukunft, wenn dieser Entwurf so durchgehen würde, in der Höhe von bis zu 1 Million Euro. Also Sie sehen hier, da ist schon ein großer Paradigmenwechsel im Enforcement. Oder sogar bis zu 2% des Jahresumsatzes des betreffenden Unternehmens. Auch die bei uns derzeit noch immer stark in Verwendung stehende Meldepflicht, also die soll auch entfallen. Und das Interessante für mich auch, es soll zu einer extraterritorialen Anwendung des europäischen Datenschutzrechts kommen. Das heißt, Unternehmen aus dem Ausland, die in Europa datenschutzrelevante Handlungen setzen, sollen insgesamt bereits dieser Verordnung dann auch unterliegen. Also sozusagen ein extraterritorial Reach. Gut, zu den Begriffen. Erster Begriff, den wir schon haben, ist der Betroffene oder auf Englisch das Data Subject. Zunächst einmal sehr wichtig. Weitere Akteure, die für die Durchdringung datenschutzrechtlich relevant sind, ist Auftraggeber, ist derjenige, um es auf einen Nenner zu bringen, der für die Datenverarbeitung verantwortlich ist. Da ist vielleicht der österreichische Begriff ein wenig irreführend, Auftraggeber. Die Richtlinie spricht von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen, der also dem Betroffenen für die Datenverarbeitung verantwortlich ist. Oder auch Controller auf Englisch genannt. Der Cloud-User ist in der Regel ein solcher Auftraggeber. Auftraggeber des öffentlichen Bereichs sind alle Auftraggeber, die in Formen des öffentlichen Rechts eingerichtet sind, insbesondere auch als Organ einer Gebietskörperschaft. Wobei hier muss ich gleich einen Typo korrigieren. Die Beispiele gehören zu den Spiegelstrichen. Also es müssen die Beispiele jeweils sozusagen einen Absatz hinaufrücken, leider. Das werden wir in der Aussendung korrigieren. Oder auch GmbHs zum Beispiel, die an der öffentlichen Vollziehung teilhaben, zum Beispiel wie Regulierungsbehörden in der Rechtsform einer GmbH. Alle anderen Auftraggeber sind solche des privaten Bereichs. Dienstleister, die nächste Figur, die interessant ist und wichtig ist für die Beurteilung von Cloud Computing, sind natürliche oder juristische Personen, Personengemeinschaften oder Organe oder Geschäftsapparate einer Gebietskörperschaft, wenn sie Daten nur zur Herstellung eines ihnen aufgetragenen Werks verwenden. Das heißt, ein Dienstleister verwendet die Daten im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers als Dienstleister. Die Richtlinie nennt das Auftragsverarbeiter, was den wahren Kern auch ein bisschen besser zum Ausdruck bringt, für mich als der reine Begriff Dienstleister. Und die englische Fassung der Richtlinie spricht diesbezüglich vom Processor. Cloud Provider oder auch Resource Provider sind in diesem Sinn Dienstleister. Die wesentlichen weiteren Begriffe, die wir dann in der Folge verwenden, die Verarbeitung, glaube ich, ist relativ klar. Wichtig sind die beiden Begriffe in der Mitte. Einerseits das Überlassen, wieder ausgehend vom Begriff des Auftraggebers, der für die Datenverarbeitung dem Betroffenen gegenüber verantwortlich ist. Und zwar, der Auftraggeber überlässt Daten an einen Dienstleister. Und auf der anderen Seite die Übermittlung, der Fall, in dem ein Auftraggeber einem anderen Auftraggeber Daten weitergibt, damit der Empfänger sie für seine eigenen Zwecke verwendet. Oder auch die Verwendung von Daten für ein anderes Aufgabengebiet des Auftraggebers. Wobei das Übermitteln für uns in der Folge aufgrund unserer Themenstellung nicht von großem Interesse sein wird. Wichtig ist für uns die Frage des Überlassens, Auftraggeber gegenüber einem Dienstleister. Ein Thema, das ich stellen kann, aber in der Praxis nicht sehr oft vorkommt, ist das eines Informationsverbundsystems. Sie haben es in Ihren Unterlagen, kommt wie gesagt nicht sehr oft vor, unterliegt strengeren Regelungen und werde ich nur der Vollständigkeit halber kurz erwähnen. In einem Bild kurz noch dargestellt, sehen Sie hier, schaut auf den ersten Blick verwirrend aus, aber es sind im Prinzip die Begriffe, die wir gerade gehabt haben. Links oben der Betroffene, der ein Interesse hat an der Geheimhaltung der personenbezogenen Daten, der Daten dem Auftraggeber gibt. Der Auftraggeber verwendet die Daten über den Betroffenen, zum Beispiel eben über Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten. Diese Daten kann er einem Dienstleister überlassen oder er kann sie auch einem anderen Auftraggeber, zum Beispiel einer Konzernmutter, die das dann für eigene Zwecke verwendet, zum Beispiel zum HR-Management, zum Zentralen, übermitteln. Und dann kann der Dienstleister kann wieder die Daten an einen Subdienstleister überlassen. Also das ist sozusagen das datenschutzrechtliche Grundgerüst, das wichtig ist für das Verständnis der Beurteilung von Cloud Computing. Weil beim Cloud Computing, wie gesagt, haben wir beim Cloud User ist der Auftraggeber, der Dienstleister ist der Cloud Provider, der unter Umständen auch Subdienstleister heranzieht. So, damit sind wir beim nächsten Punkt, die Rahmenbedingungen des Datenschutzgesetzes. Ich spreche mal von Prüfschichten, wenn ich gefragt werde, wie man ans Datenschutzrecht herangeht. Es ist eine Schicht nach der anderen, die man untersuchen muss. Die erste Schicht ist immer, darf der Auftraggeber als solcher, und da reden wir noch nicht von einer Weitergabe an andere, die Daten, so wie er sie hat, verarbeiten. Da ist es wichtig, dass bestimmte Grundsätze eingehalten werden, es muss allenfalls eine Meldung erfolgen, es müssen rechtliche Befugnisse vorliegen und es dürfen die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen nicht verletzt werden und es ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip einzuhalten. Für die weiteren Überlegungen natürlich zum Cloud Computing gehen wir davon aus, dass diese erste Prüfschicht sozusagen eine ist, die abgehakt ist. So, Die nächste Schicht wäre die Übermittlung an zum Beispiel eine Konzernmutter. Das ist, wenn man die Daten jemand anderem weitergibt. Übermittlung für uns nicht weiter von Interesse, weil wir vor allem uns die Überlassung natürlich anschauen wollen, an einen Dienstleister wie eben einen Cloud-Provider. Dort ist es zunächst einmal wichtig, da hat man wieder die Rückkoppelung zur ersten Prüfschicht, dass man sagt, es dürfen nur Daten aus einer datenschutzgesetzkonformen Datenanwendung auch überlassen werden an einen Dienstleister. Das heißt, da ist man wieder in einer Feedbackschleife bei der ersten Frage, bei der ersten Prüfschicht. Und wichtig ist, es muss sich der Auftraggeber, also der Cloud-User, der sich einen Cloud-Provider aussucht, vergewissern, dass dies auch ausreichende Gewähr für rechtmäßige und sichere Datenverarbeitung bietet. Dazu hat er weiterhin auch die erforderlichen Informationen über die vom Dienstleister tatsächlich getroffenen Maßnahmen einzuholen und es ist ein datenschutzrechtlicher Dienstleistervertrag abzuschließen. Die dritte Schicht, also wenn man hat erste Schicht, Verarbeitung durch den Auftraggeber, zweite Schicht, Weitergabe von Daten an einen Dienstleister oder an einen anderen Auftraggeber. Dritte Schicht, was ist, wenn ich die Daten weitergebe an jemanden, der sie im Ausland verarbeitet, der sogenannte Export, wobei ich gleich hier sage, innerhalb des EWR stellt sich die Frage nicht, sondern nur bei Exporten außerhalb des EWR. Das liegt vor, wenn ein empfangender Dienstleister oder Auftraggeber außerhalb des EWR sitzt oder die IT-Infrastruktur außerhalb des EWR lokalisiert ist. Grundsätzlich sieht das Datenschutzgesetz vor, dass Sie eine Genehmigung brauchen, wenn Sie einen derartigen Datenexport als Auftraggeber durchführen wollen. Die kann man relativ einfach kriegen, wenn man zum Beispiel die sogenannten Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission unterzeichnet, sprich man schließt einen Vertrag ab zwischen dem Auftraggeber und dem Dienstleister, der einem genau vorformulierten Muster entspricht, mit gegenseitigen Rechten und Pflichten, das die Europäische Kommission veröffentlicht hat in Form einer Entscheidung. Da muss man aber wirklich millimetergenau das Muster nehmen. Da muss man nur ein paar Ausfüllpunkte beachten, dass man den Zweck einsetzt, die Datenarten und das Ganze dann unterschreibt und dann die Kommission schickt und die in der Regel genehmigen, dass wenn es wirklich genau übereinstimmt mit den Mustern, innerhalb von wenigen Wochen in der nächsten Sitzung in der Regel. Keine Genehmigung braucht man, wenn es sich beim Drittstaat, in den exportiert wird, um einen solchen mit adäquatem Datenschutzniveau handelt. Da gibt es auch Entscheidungen der Europäischen Kommission, welche Länder das sind. Schweiz, die Kanalinsel Guernsey, Israel, Argentinien, Kanada unter bestimmten Voraussetzungen. Da gibt es einen Katalog, der nicht sehr lang ist, aber das sind, also das auf der Hand liegendste Beispiel ist immer die Schweiz. Weiters ist auch dann keine Genehmigung einzuholen, wenn der Dienstleister zum Beispiel in den USA ist und das sogenannte Safe Harbor Regime für sich für anwendbar erklärt hat. Das heißt, er hat sich nach diesem System zertifizieren lassen und ist auf einer Liste nachschlagbar, die Sie beim US-Handelsministerium aufrufen können. Dort ist dann auch immer ganz wichtig, dass man sich das Listing auch wirklich anschaut. Weil da kann man nämlich genau sehen, für welche Zwecke er registriert ist und die Registrierung hat auch ein Ablaufdatum. Also das ist mir in der Praxis auch schon mitunter vorgekommen, dass ein Mandant gesagt hat, ja, mein Provider, der ist ja eh zertifiziert und dann schaut man nach und dann sieht man, dass das leider abgelaufen ist bei einem Monat zum Beispiel. Also da muss man immer genau hinschauen und sich auch wirklich die Safe Harbor Registrierung genau durchschauen. Eine Möglichkeit wäre auch, wenn die Zustimmung des Betroffenen vorliegt, das ist natürlich sehr schwer, wenn man jetzt von allen Lieferanten, die Mitarbeiter gehen vielleicht noch eher theoretisch, aber da wird vertreten, dass Mitarbeiter sowieso nicht gültig zustimmen können, weil sie regelmäßig einer Zwangssituation ausgesetzt sind. Also Zustimmung ist in der Regel für diesen Zusammenhang ein sehr schwer einzuholender Mechanismus. Dann Meldepflicht bei der Datenschutzkommission, also beim Datenverarbeitungsregister, haben viele sicher schon durchgemacht. Interessant in der heutigen Kommunikation von Kommissarin Reding, die Meldepflicht soll fallen. Also die Meldepflicht wird es nicht mehr geben. Stattdessen werden dann offensichtlich die Datenschutzbehörden viel mehr in Richtung des Enforcement tätig sein, soweit ich das nach schneller Lektüre der am Nachmittag veröffentlichten Pressemeldung sehen kann. Eine Überlassung von Daten muss grundsätzlich nicht gemeldet werden, dem DVR, außer es liegt ein Export von Daten außerhalb des EWR vor, wenn Sie die Genehmigung dafür brauchen. Dann müssen Sie die Genehmigung einholen, wenn nicht, wie gesagt, Safe Harbor-Regime oder ähnliche Ausnahmen zutreffen. Zustimmungen sind auch sonst schwer zu erreichen, insofern als strenge Maßstäbe in Österreich gelten für die Gültigkeit, muss man dazu sagen, gerade im Bereich von Mitarbeitern sehr schwer. So, datenschutzkonforme Ausgestaltung des Cloud Computing. Cloud Computing im DSG ist zunächst einmal ein Netzwerk aus Dienstleistern. Wie gesagt, Auftraggeber, Cloud-User, die Provider sind Dienstleister. Es sind daher grundsätzlich mal alle Regelungen über Dienstleister anwendbar. Und eine Besonderheit gibt es vielleicht noch für den öffentlichen Bereich kurz zu erwähnen. Die müssen, wenn sie einen Dienstleister heranziehen wollen, die Datenschutzkommission verständigen, haben also eine Mitteilungspflicht, wenn es sich um sogenannte vorabkontrollpflichtige Datenanwendungen handelt, wo also zum Beispiel strafrechtlich relevante Daten drinnen sind oder auch sensible Daten. Wobei strafrechtlich relevante Daten zum Beispiel schon vorliegen können, wenn eine Behörde eine Kamera irgendwo installiert und filmt, um einen Raum zu überwachen auf das Vorkommen von strafrechtlich relevanten Handlungen. So zumindest die Meinung auch der Datenschutzkommission, weil auf der Filmaufnahme könnten ja strafrechtlich relevante Handlungen zu sehen sein. Wichtig ist auch in diesem Bereich, wie schon kurz erwähnt, dass man sektorspezifische Regelungen beachten muss. Das heißt zum Beispiel, wenn wir als Anwälte outsourcen würden, müssten wir uns natürlich vergewissern, dass wir dem betreffenden Dienstleister alle unsere Verschwiegenheitspflichten entsprechend auch überbinden und weitergeben. Genauso wie es beim Bankgeheimnis der Fall wäre, gilt natürlich das Gleiche. In ähnlicher Weise ist dann auch noch wichtig, zum Beispiel bei Versicherungsunternehmen, die müssen unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Meldung bei der FMA vornehmen für Ausgliederungen, also im IT-Bereich zum Beispiel. So, datenschutzrechtliche Herausforderungen. Zunächst einmal sind beide Auftraggeber und Dienstleister, aber auch Subdienstleister direkt Adressaten des Datenschutzgesetzes. Also der Dienstleister unterliegt zum Beispiel den Sicherheitsregelungen betreffend die Datenschutzanforderungen auch schon aufgrund des Gesetzes. Das Gesetz sagt, zusätzlich sollten diese Anforderungen auch in einem Vertrag niedergeschrieben sein, aber grundsätzlich gelten diese Anforderungen schon aufgrund des Datenschutzgesetzes. Wichtig ist in diesem Fall, wie gesagt, dass sich der Auftraggeber vergewissert, dass auch entsprechende Datenschutzmaßnahmen getroffen wurden. Das wurde auch schon mehrfach erwähnt, zum Beispiel durch Zertifizierungen, von deren Vorliegen und Aufrechterhaltung sich der Auftraggeber vergewissern sollte. Wichtig ist immer, die Weisungsbefugnisse des Auftraggebers nach dem grundsätzlichen datenschutzrechtlichen Konzept sollten immer gegeben sein. Das heißt, dass der Dienstleister nicht die Daten für eigene Zwecke verwenden darf, sondern sich an die Aufträge unter Anführungszeichen des Auftraggebers halten muss. Weiters ist sicherzustellen, dass die Betroffenen, deren Daten verarbeitet werden, entsprechend ihre Rechte ausüben können. Also es muss auch der Dienstleister und die Subdienstleister entsprechende technische Vorkehrungen treffen, dass zum Beispiel, wenn ein Betroffener sagt, meine Daten sind falsch erfasst, die müssen richtiggestellt werden, die müssen gelöscht werden, dass diese Rechte auch ausgeübt werden können. Ich springe jetzt ein bisschen weiter. Datenexport kommt auch noch etwas weiter unten, beziehungsweise Informationsverbundsystem, kurz erwähnt. Dort sind strengere Anforderungen einzuhalten, wenn gemeinsam mehrere Auftraggeber an einem Datenpool sozusagen arbeiten. Wichtig ist der Dienstleistervertrag, der gesetzlich vorgeschrieben ist. Wie gesagt, treffen die Pflichten, die in diesem Zusammenhang meistens defaultmäßig zunächst geregelt werden, schon aufgrund des Gesetzes, den Auftraggeber, aber auch den Dienstleister. Wichtig ist, wie gesagt, Aufträge des Auftraggebers sind das Einzige, in dessen Rahmen der Dienstleister die Daten verarbeiten darf. Es sind weiters die erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen zu treffen. Gerade wenn man natürlich einen großen, renommierten Anbieter hat, wird der sich mitunter natürlich leichter tun, entsprechend starke Sicherheitsmaßnahmen in seinem System zu treffen, die vielleicht ein einzelnes Unternehmen, das vielleicht etwas kleiner ist, nicht in derselben Weise treffen könnte. Und es muss der Dienstleister auch Mitarbeiter heranziehen, die entweder einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen oder sich zur Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet haben. Ein nicht ganz einfacher Punkt ist, dass Subdienstleister, also Dienstleister, die im Subauftrag sozusagen für den Dienstleister tätig sind, nur mit Billigung des Auftraggebers heranzuziehen sind. Und der Auftraggeber so rechtzeitig zu verständigen ist von der Heranziehung weiterer Dienstleister, dass er allenfalls dies untersagen kann. Und es sind eben die technischen Voraussetzungen für die Ausübung der Rechte der Betroffenen zu schaffen. Nach Beendigung der Dienstleistung sind die Verarbeitungsergebnisse herauszugeben, Unterlagen, die Daten enthalten, ebenso. Und wobei es kann auch sein, dass der Auftraggeber den Dienstleister anweist und beauftragt, die Daten weiter zu speichern und aufzubewahren, ist auch eine Möglichkeit. Aber jedenfalls, wenn der Auftraggeber verlangt eine Löschung, dann sind die Daten zu löschen schon jetzt, nicht erst right to be forgotten, wenn die neue Verordnung in Kraft tritt. Wichtig ist auch zum Beispiel der letzte Punkt noch, Regulierungsbehörden verlangen mitunter, zum Beispiel im Bankenbereich ist mir das schon des Öfteren untergekommen, dass sie auch im Fall eines Outsourcings durch vertragliche Regelungen sichergestellt direkt zugreifen können auf Daten beim Dienstleister. Das ist also auch ein Punkt, den man abklopfen sollte, immer wenn man einen Cloud-User hat, der in einer regulierten Industrie tätig ist, ob hier regulatorische Anforderungen bestehen. Die können sich direkt aus dem Gesetz ergeben, wie zum Beispiel beim Versicherungsaufsichtsgesetz, wo man Meldungen an die FMA im Fall des Outsourcing machen muss. Oder sie können auch in Guidance Papers von Aufsichtsbehörden enthalten sein. Beim Datenexport ist es wichtig, wie schon vorher erwähnt, die Sicherstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus anzustreben. Die Zustimmung, wie vorhin schon erwähnt, wird in der Regel dafür nicht zielführend sein, weil strenge Anforderungen an die Zustimmungserklärung zu richten sind. Was macht man, wenn ein einzelner betroffener Mitarbeiter widerruft? Dann müsste man das gesamte System mehr oder weniger umstellen und außerdem ist die Einholung technisch aufwendig. Und Änderungen sind dann auch schwierig möglich, weil man dann wieder neue Zustimmungen braucht. Das heißt, der einfachere Weg wäre zum Beispiel Standardvertragsklauseln der Kommission, wie sie Unternehmen zum Beispiel wählen, oder eben eine Safe Harbor-Zertifizierung, wenn es sich um Unternehmen in den USA handelt. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Datenschutzbehörden können den Export sehr wohl auch kontrollieren. Das heißt, sie können zum Beispiel bei Nichteinhaltung der Standardvertragsklauseln durch Dienstleister die Überlassung durch den Auftraggeber zum ausländischen Dienstleister untersagen. Wichtig ist natürlich zu schauen, dass die Sicherheit und Integrität und Vertraulichkeit der Datenverarbeitung auch im Rahmen des Exports gesichert ist. Technisch, wie gesagt, bereits Zertifizierungen, rechtlich auch hier wieder die Standardvertragsklauseln, die zum Beispiel Microsoft meines Wissens auch standardmäßig ja anbietet, so wie Sie es auch erwähnt hatten. Und dann ergibt sich noch ein Thema, behördliche Zugriffe im Ausland. Es kann sein, dass Zugriff auf Daten bei US-Dienstleistern in den USA stattfinden, aufgrund der amerikanischen Gesetzgebung. Wobei die Frage natürlich ist, alle großen Anbieter, die in irgendeiner Form am Markt tätig sind, haben Berührungspunkte zu den USA, dass bei den großen Anbietern dieses Thema in Wahrheit mehr oder weniger bei allen Anbietern bestehen wird, weil jeder eine Niederlassung in den USA hat im Endeffekt. Wichtig ist für den Anbieter volle Transparenz im Hinblick auf die Datenstandorte von Dienstleistern und Subdienstleistern zu bieten. Also wenn man hernimmt das Beispiel, dass man sagt, Microsoft, Dublin und Amsterdam sind meines Wissens die Standorte von Datencentern und unter welchen Bedingungen Daten allenfalls auch eingesehen werden können von Mitarbeitern, die außerhalb des EWR sitzen. Und Sie hatten ja das Beispiel genannt mit der flüchtigen Speicherung der kurzfristigen in den USA, die extra angeklickt werden muss, wenn man die haben will. Also das ist ein Beispiel Transparenz und genaue Offenlegung, damit der User sich selber entscheiden kann, wie er mit dieser Frage flüchtige Speicherung im Ausland umgehen will. Gut, ich würde sagen, zeitlich sind wir schon sehr am Rande und ich will dem armen Johannes Schnitzer nicht noch die Zeit stehlen. Mit einem Wort, das Ergebnis, die datenschutzrechtlichen Herausforderungen können gemeistert werden. Sie sind kein Hindernis für ein gelungenes Cloud Computing. Danke vielmals. Applaus